Ja, mein Name ist Robert Bauer, ich bin akademischer Mitarbeiter im Institut für Beziehungswissenschaft und ich freue mich ganz besonders, heute meine Kollegin Rudi Chale ankündigen zu können, die gleich den nächsten Vortrag hier halten wird. Frau Michael ist akademische Mitarbeiterin am Institut für Beziehungswissenschaft in der Abteilung Erwachsenenbildung und Weiterbildung und hat nach ihrem ersten Staatsexamen für das Lehramt an Realschulen einen Aufbaustudiengang in Sozialpädagogik Gruppenpädagogik an der Universität in Frankfurt und hier in Freiburg absolviert und ist seit 2004 dann hier fest als akademische Mitarbeiterin angestellt. Ihre Promotion, nicht fest, höre ich gerade, ja, aber kann ja vielleicht noch werden. 2006 hat sie ihre Promotion vollendet mit dem Buch oder mit dem Titel Also wir Jungs sind. Es geht darin um Geschlechtervorstellungen von Grundschülern und Grundschülerinnen in Gruppendiskussionen. Und Frau Michalik beschäftigt sich vor allem mit Forschungsmethoden, mit Elternlernen, Eltern mit Migrationshintergrund sowie mit Jungenforschung, das auch heute eben der Fokus ihres Vortrags sein wird. Sie hat zahlreiche Publikationen veröffentlicht, also ihre Dissertation habe ich gesehen, die liegt auch hinten am Büchertisch aus, sehr empfehlenswert, da mal reinzuschauen, wirklich eine ganz spannende Studie und ist eben zu diesen beschriebenen Themenfeldern national und international unterwegs und publiziert. Ja, und ich freue mich jetzt auf einen spannenden Vortrag.
Maskulinität konstruieren. Und Und die methodische Basis soll dabei sein, nicht wie in den, wie Sie schon genannt hatten, meist ethnografischen Studien, das Doing Gender in der Beobachtung, sondern die Selbsteinschätzung der Jungen. Das heißt, unser Ziel ist, die Differenziertheit, die es in den qualitativen Studien mittlerweile schon sehr breit, national und international gibt, in einem quantitativen Instrument zu übertragen, um diese Differenziertheit dann auch der quantitativen Forschung zugänglich zu machen. Wir erheben unterschiedliche Männlichkeitskonstruktionen mit Hilfe eines Fragebogens und kombinieren das dann mit einem Fragebogen, der schulische Leistungsorientierung und Arbeitsmotivation beschreibt. Der Aufbau jetzt meine Vorstellung dieser Studie. Zum Anfang sage ich ein paar Punkte zu unserer Studie ganz allgemein. Dann stelle ich kurz dieses Erhebungsinstrument vor, damit Sie sich ein Bild machen können, wie wir unsere Daten gewonnen haben, aber fokussiere vor allem auf die Ergebnisse, die aus diesem Freiburger Jungeninventar gewonnen werden konnten. Und dann kommt in den nächsten Schritt die Skala, mit der eben schulische Lern- und Leistungsmotivationsunterschiede gemessen werden können und die damit verbundenen Ergebnisse aus unserer Studie. Das heißt, ganz allgemein erstmal, die Forschungsfrage für unsere Studie, die erste ist, lassen sich situierte und konstruierte Männlichkeiten unterscheiden, auch in einer großen Stichprobe. Die zweite Frage, gibt es einen Zusammenhang zwischen Männlichkeiten und schulischen Lern- und Leistungsmotivation? Für die Konstruktion des Fragebogens haben wir auf die vielen, meist qualitativen nationalen und internationalen Studien zurückgegriffen und versucht, dort unterschiedliche Dimensionen zu finden, in denen Differenzen zwischen Jungen beschrieben werden in diesen Studien. Parallel dazu haben wir auch quantifizierte Studien analysiert, also wie zum Beispiel die PISA-Studie, und danach gesucht, welche Differenzen von Jungen zwar vorkommen, aber in den pauschalisierenden Ergebnissen dann nicht mehr beschrieben werden. Also zum Beispiel Differenzen zwischen Ergebnissen von Jungen in unterschiedlichen Ländern, die es da durchaus gibt. Ja, der Freiburger Jungeninventar, den wir unser Freiburger genannt haben, besteht aus 13 Skalen. Das ist dem Anliegen geschuldet, dass wir versucht haben, möglichst differenziert Maskulinitäten beschreiben zu können. Zum Beispiel gibt es eine Skala, die zu Bedeutung von Sport ist, oder eine zu Gewaltorientierung, zu der Bedeutung von Aussehen oder zu der Nähe zum besten Freund. All das sind Themengebiete, die in den qualitativen Studien als Aspekte beschrieben werden, bei denen Jungen sich unterscheiden. Ja, hier nochmal ein Beispiel für Items von der Skala, der letzten, die ich genannt habe, Nähe zum besten Freund. Insgesamt sind es meistens 5 bis 8 Items hier, zum Beispiel, wenn es einem Freund nicht gut geht, bin ich für ihn da. Oder mit meinem besten Freund bespreche ich alles, was mir wichtig ist. Bei meinem besten Freund fühle ich mich geborgen. Das sind so Beispielsätze, wo die Jungen dann ankreuzen mussten auf einer 5er-Skala von stimme ich überhaupt nicht zu bis stimme ich voll zu. Die Erhebung fand von Februar 2011 bis September 2011 statt, und zwar hier in Freiburg und im näheren und weiteren Umfeld von Freiburg. Ein paar Übersichten zu der Beschreibung unserer Stichprobe. Wir haben schlussendlich 1201 Datensätze auswerten können. Die Altersstruktur ist so, das sehen Sie hier, dass der Schwerpunkt bei den 13- und 14-Jährigen liegt. Die Schularten, die erfragt wurden, sind jetzt die baden-württembergischen, das heißt, wir haben die Werkrealschule, Schule, für die nicht aus unserem Bundesland kommen, ist die frühe Hauptschule. Dann haben wir Realschulen und Gymnasien befragt. Wir haben in den Klassenstufen 7 bis 10 erhoben, und Sie sehen auch hier, der größte Anteil von Prozent ist aus der siebten Klasse, sind Jungen aus der siebten Klasse. Dann haben wir noch einzelne, einige Sozialdaten erhoben, zum Beispiel die Frage nach den Herkunftsfamilien. Wir haben uns da orientiert an der Frage, an der Skala, die in der PISA-Studie verwendet wird. Da wird danach gefragt, welche Sprachen werden in deiner Familie gesprochen. Der größte Anteil, es waren mehrere Antworten möglich, die Jungen konnten mehrere Dinge ankreuzen, insofern ist es nicht verwunderlich, dass Deutsch von so vielen angekreuzt wurde, 1300. Und die anderen Sprachen jetzt hier in der Reihenfolge, wie sie vorkamen, also ein deutlicher Schwerpunkt auch bei Russisch, Französisch, Türkisch. Und das, was unter anderem da steht, das ist dann Kurdisch, Polnisch, Serbisch, Kroatisch, Griechisch, Portugiesisch. Ich glaube, das sind nicht alles einzeln aufgezählt. Das sind dann zum Teil einfach nur 3 oder 4 oder 10 einer anderen Sprache gewesen. So, das Ziel dieser Erhebung war, unterschiedliche Männlichkeiten zu beschreiben. Ich werde jetzt nicht in die statistischen Feinheiten eingehen. Ich möchte nur kurz skizzieren, was das bedeutet. Das heißt, es wird eine sogenannte Clusteranalyse oder latente Clusteranalyse durchgeführt. Das bedeutet, dass man versucht, Gruppen von Fällen zusammenzugliedern, die möglichst ähnliche Ausprägungen in den Skalen haben. Also der Versuch ist, diese ganze Stichprobe so zu unterteilen, dass man jeweils die Jungen zusammen in einer Gruppe oder die Fälle zusammen in einer Gruppe wiederfindet, die ähnliches an den Verhalten hatten. Sodass die Zuordnung zu dem Cluster, die sozusagen vorhersagen kann, wo in den Skalen angekreuzt wurde für die Jungen. Das ist ein statistisches Verfahren, da gibt es ganz viele Kennwerte und das möchte ich nicht weiter ausführen. Schlussendlich kamen wir auf 5 Cluster. Ich muss noch eine Sache zu der Sprachregelung sagen. Man hört es ganz oft in Vorstellungen von solchen Studien, dass man dann sagt, es gibt so und so viele Jungen, die sind. Das, was so eine Clusteranalyse machen kann, ist Wahrscheinlichkeiten für die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe zu beschreiben. Das ist jetzt umständlich, wenn ich das jedes Mal sage, ich werde es wahrscheinlich zum Teil vergessen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit einer Person zu einer Klasse zu gehören, lässt sich hier bestimmen. Die Wahrscheinlichkeit lag bei unserer Fallauswahl dann bei über 80%. Also all die Fälle, die mit über 80% Wahrscheinlichkeit zu einer bestimmten Gruppe dazugehören, die haben wir in die Auswertung einbezogen. Die 140, die dabei rausgefallen sind, müssen wir nochmal extra betrachten, was das denn für eine Gruppe von Jungen sind. Die sind jetzt hier noch nicht dabei. Ja, wir haben 5 Cluster gefunden und haben versucht, möglichst bezeichnende Namen zu finden. Also der familienorientierte Schüler, der starke Kerl, der individuelle Freund, der gesellige Freund und der Einzelgänger. Ich versuche jetzt diese einzelnen Gruppen zu skizzieren. Und zwar immer anhand einer Übersicht. Ja, das ist relativ groß. Also auf der linken Seite sehen Sie die Skala. Wir haben ja von 1 bis 5 abgefragt. 1 bedeutet totale Ablehnung und 5 bedeutet totale Zustimmung. Ich habe das so angeordnet, dass die 3 die Mittellinie ist, weil das ja sozusagen der Durchschnitt, ich weiß nicht, Antwort oder ich möchte mich nicht festlegen, Antwort ist. Und alles, was unterhalb dieser neutralen Einstellung, also alles, was Ablehnung beschreibt, ist dann unten rot. Und das, was Zustimmung zu einer bestimmten Skala beschreibt, das ist nach oben grün, und grün aufgetragen. Der familienorientierte Schüler zeigt in nur 2 Skalen sehr starke Abweichungen vom mittleren Skalenwert. Und er verneint überdurchschnittlich stark, das ist der erste Balken, dass andere Jungen aus der eigenen Gruppe ausgegrenzt würden, wenn sie zum Beispiel einen anderen Musikgeschmack haben oder andere Klamotten tragen. Er stimmt auf der Skala zukünftige Männlichkeit, das ist der zweite, also der erste grüne Balken, sehr stark zu. Und in dieser Skala versammelt sich eine große Zahl von Items, die Auskunft darüber zu geben, darüber geben, wie ein Junge als Mann in Zukunft mal sein oder leben möchte. Zum Beispiel intelligent, fürsorglich, mutig oder mit einer Frau zusammenleben oder viel mit Kindern unternehmen. Ursprünglich hatten wir da mehrere Skalen konstruiert oder vorgesehen, die unterschiedliche Konstruktionen von Maskulinität erfassen sollten. Also etwa das traditionell, ein eher traditionell orientiertes Maskulinitätsbild oder ein modernes, ein verunsicherte Männlichkeitsvorstellung. Aber die Skalen, die konnten faktoranalytisch nicht bestätigt werden. Das heißt, in der Faktoranalyse, das ist das Vorgehen, mit dem man versucht, solche Zusammenhänge von Item zu bestätigen, hat aus all diesen unterschiedlichen Item einen einzigen Faktor zusammengefasst und diese neue Skala zukünftige Männlichkeit enthält hauptsächlich Items, die eine gesellschaftlich erfolgreiche, sozial eingebundene Männlichkeit repräsentieren. Also die wir als moderne und traditionelle und gleichzeitig traditionelle Familienmännlichkeit beschreiben können. Sie ist insofern modern, als die Frauen nicht direkt unterordnet und auch der Mann seinen Kindern viel Zeit widmet, aber sie ist traditionell im Hinblick darauf, weil sie das Standardmodell von Familie reproduziert, das darin besteht, dass Frau und Mann zusammenleben und Kinder haben und weil der Mann dieses Modell durch seinen Verdienst, seine Treue zur Frau, seine Intelligenz, soziale Ordnung, Fleiß, Zuverlässigkeit und Mut aufrecht erhält. Diese starke Orientierung von familienorientierten Schülern und dieser Gruppe an dem Ideal von Männlichkeit wird allerdings ein bisschen dadurch relativiert, dass in der Gesamtstichprobe eher die Tendenz zur Zustimmung zu dieser Männlichkeitsvorstellung war. Also eine andere Gruppe, der Einzelgänger zum Beispiel, stimmt ein bisschen weniger stark zu als dieser familienorientierte Schüler. Der individuelle oder der gesellige Freund stimmen noch deutlicher wieder zu als der Einzelgänger. Der familienorientierte Schüler stimmt zwei Skalen mittelstark zu, das sind die nächsten beiden, Nähe zum besten Freund und Nähe zur besten Freundin. Er ist für den besten Freund da, wenn es ihm nicht gut geht, er spricht alles mit ihm, das sind die Items, die ich ihm vorhin gezeigt hatte. Und das gleiche gilt auch für die Beziehung zur besten Freundin, also diese Items sind parallel konstruiert, das sind die gleichen Items, nur ist Freund und Freundin ersetzt. Das heißt, der familienorientierte Schüler unterhält enge und vertrauliche Beziehungen, zumindest zu einem Freund und einer Freundin. Und im Fragebogen war das formuliert mit einer Freundin, mit der er sich am besten versteht, mit der er aber nicht geht und in die er auch nicht verliebt ist. Also es geht um diese Form von Kontakt zu Mädchen. Was im Vergleich zu anderen Klassen betrifft, so bewegt sich der familienorientierte Schüler hier eher im Mittelfeld. Der gesellige Freund, der zeigt eine deutlichere Zustimmung zu den Skalen und der Einzelgänger eine sehr geringere und die anderen unterscheiden sich nicht sehr wesentlich in diesem Punkt. Ich stelle diese erste Gruppe ein bisschen ausführlicher vor, damit Sie einfach diese unterschiedlichen Skalen oder Bereiche, die wir abgefragt haben, schon mal gehört haben. Die nächsten gehen ein bisschen schneller. Eine mittelstarke Zustimmung, das ist jetzt der vierte grüne Balken, bekommen die Skalen Bedeutung von Sport, schulische Leistungsorientierung, Familienorientierung und Nähe zum Vater. Das heißt, Sport spielt in dem Leben dieser Jungen eine gewisse Rolle. Das heißt, dass sie viel Sport treiben und dass Sport in der Schule ihr Lieblingsfach ist. Und im Zusammenhang mit der mittelstarken schulischen Leistungsorientierung ergibt sich zumindest aus der Sicht der Jungen das Bild eines Jungen, der den verbreiteten Erwartungen gut angepasst ist. Und zu dem Bild passt auch, dass der familienorientierte Schüler auch bei den Skalen Familienorientierung und Nähe zum Vater mittelstarke positive Werte hat. Das heißt, die Familie ist wichtig, er hat ein gutes Verhältnis zur Familie und im Vergleich zu den anderen Clustern relativiert sich aber auch das Bild wieder ein bisschen. Der starke Kerl und der gesellige Freund, für die hat Sport noch eine stärkere Bedeutung. Und für den individuellen und geselligen Freund ist es in etwa das gleiche Ausmaß an Leistungserwartung wie bei diesem familienorientierten Schüler. Jetzt kommen die ablehnenden Haltungen. Eine mittelstarke Ablehnung ist bei der Frage nach der Kohäsion der Jugendgruppe und der Einbindung der Jugendgruppe in die Klasse. Da Das bedeutet, der familienorientierte Schüler meint nicht, dass man so sein muss wie die anderen, um zur Gruppe zu gehören. Also diese Marker wie bestimmte Kleidung oder bestimmten Musikgeschmack scheinen da nicht so wichtig zu sein. Und die Gruppe, zu der sich der familienorientierte Schüler zugehörig fühlt, hat auch nach seiner eigenen Vorstellung keine hegemoniale Stellung in der Klasse. Also es scheint eine relativ offene Gruppe, nicht dominant in der Klasse zu sein. Das heißt, insgesamt betrachtet gehören die Jungen, die mit einer großen Wahrscheinlichkeit in die Gruppe der familienorientierten Schüler gehören, nicht zu denen, die andere ausgrenzen. Sie haben gute Bindungen zu einem guten Freund, zu einer guten Freundin und sie sind insofern angepasst, dass sie Sport eine hohe Bedeutung beimessen und sich an schulischen Erwartungen orientieren. Sport ist eher Spaß als Konkurrenz und sie streben auch nicht nach Anerkennung. Das ist auch wenig ausgeprägt. Gewalt lehnen sie ab und Gefühle drücken sie weder besonders stark aus, noch lehnen sie besonders stark ab. Das ist fast 3 der Wert. Die nächste Gruppe ist der starke Kerl. Den Namen haben wir gewählt, vor allem, weil sich hier all diese Skalen, die Konkurrenz und Stärke ausdrücken, in einer sehr hohen Ausprägung finden. Also Bedeutung von Sport, Konkurrenz in Sport, die Bedeutung von Aussehen, das Streben nach Anerkennung innerhalb der schulischen Jungengruppe, das sind alles Skalen, wo es darum geht, eine bestimmte Position in der Geschlechterhierarchie einzunehmen. Die Kohäsion in der Jugendgruppe und die Einbindung der Jugendgruppe in die Klasse haben hier auch positive Werte, mittelhohe positive Werte. Das heißt, diese Jungen sind in einer Gruppe, die nicht so offen ist wie die von den familienorientierten Schülern. Und die Einbindung der Gruppe in die Klasse ist nicht ganz so stark wie bei der anderen Gruppe. Was auffällig ist, ist die Gewaltorientierung. Diese Gruppe hat den höchsten Wert, den wir gefunden haben. Er ist nicht hoch, aber es ist der höchste, der da war. Das heißt, bei Items wie zum Beispiel, manchmal muss man seine Position mit Gewalt durchsetzen oder ich war schon einmal in eine Schlägerei verwickelt, haben die eher positiv zugestimmt als die anderen, also mit ungefähr 3,8. Und dann die 3 Skalen, die negativ beurteilt wurden, das heißt Gefühle auszudrücken, ist für den Stärkenkerl eher nicht so wichtig. Die Tiefgründigkeit in der Kommunikation. Damit haben wir versucht herauszufinden, was für eine Sorte von Freundeskreis das ist. Also unsere Unterstellung ist, wenn sich so ein Freundeskreis oder eine Clique auch über Themen unterhalten kann, die wirklich bewegen, die, ich weiß nicht, zur Entscheidungsfindung in bestimmten Dingen beitragen, dann heißt es auch, dass das eine sehr unterstützende Gruppe ist, die eine sehr große Gemeinsamkeit hat. Auf der anderen Seite ist dann das Extrem der Gruppe, die sich zusammenfindet, weil sie gemeinsam stark ist, gemeinsam die gleichen Stile präsentiert, gemeinsam ihre Vorstellungen durchsetzen möchte. Genau. Und das heißt, die Tiefgründigkeit ist niedrig der Kommunikation, es ist eher die Tendenz zu dieser hegemonialen Form von Gruppe. Der individuelle Freund hat auch relativ hohe Kennwerte für die Bedeutung von Sport, aber all das, was danach folgt, also was bei dem starken Kerl eben noch sehr hohe Werte waren, diese Anerkennung, Konkurrenzorientierung, diese Werte sind alle jetzt in die andere Richtung, also negativ. Der individuelle Freund macht sich nichts aus dieser Konkurrenz, aus der Anerkennung ist auch der Überzeugung, dass die eigene Gruppe nicht wirklich sehr abgeschlossen ist gegenüber anderen. Im Gegenteil, also andere sollen nicht ausgegrenzt werden. Das ist hier auch der niedrigste Wert. Das heißt, alle Mitglieder dieser Gruppe haben 1 angekreuzt. Sie sind also überhaupt nicht der Meinung, dass ihr Freundeskreis irgendwelche anderen Personen ausschließen. Auffällig ist hier die deutliche zustimmende Bewertung der Familienorientierung, der Nähe zum Vater und wieder der Nähe zum Freund oder Freundin. Das ist auch der Grund für die Namensgebung. Das heißt, der individuelle Freund scheint eine Gruppe zu sein, für die die einzelne Beziehung, die Einzelbeziehung zu einzelnen gegenüber sehr wichtig ist und auch das soziale Umfeld in der kleinen Beziehung von Familie und einzelnen Freunden. Ich mache die nächste Gruppe hier direkt in das gleiche Schaubild rein, damit man den Unterschied schön sieht. Der gesellige Freund hat in den Orientierungen Familien, hier zum Vater, bester Freund, bester Freundin, auch positive Werte, sogar noch höher. Aber es zeigt sich, dass auch diese Konkurrenzorientierung und Anerkennungsorientierung hier sehr stark vorhanden ist. Also das, was vorhin bei dem individuellen Freund alles negativ bewertet wurde. Die Gewaltorientierung ist bei dieser Gruppe ein bisschen höher als im Durchschnitt. Also der zweithöchste Wert, den wir gefunden haben, aber man sieht, es ist auch nicht wirklich sehr ausgeprägt. Das heißt, man kann davon ausgehen, kann sich vorstellen, dass es ein Junge, der einen relativ großen Freundeskreis pflegt und für den das wichtig ist, aber innerhalb dessen Netzwerk es auch hierarchische über Konkurrenz- und Anerkennungsmöglichkeiten in hierarchische Ordnung gehen kann. Jetzt den individuellen Freund im Gegensatz zu dem letzten, zu der letzten Gruppe, den Einzelgängern. Hier sieht man auch, dass es einige Gemeinsamkeiten gibt. Die dunklen Markierungen sind die des Einzelgängers. Ganz pauschal kann man sagen, dem Einzelgänger ist im Prinzip alles egal, was die anderen so machen oder denken. Er macht das, was sein Ding ist. Also Sport ist nicht wirklich wichtig, Konkurrenzorientierung, das sind die niedrigsten Werte, die wir haben. Anerkennung spielt keine Rolle, Gefühle ausdrücken ist nicht wirklich angesagt. Auch irgendwelche Abgrenzungen gegenüber anderen spielt keine Rolle. Die Familie ist und die Freunde sind alle irgendwie, naja, sie sind nicht schlecht, aber nicht so bedeutsam. Das Aussehen ist auch der niedrigste Wert, den wir gefunden haben. Das ist eher nicht so wichtig. Also ein sehr klarer Typ im Vergleich zu den anderen, die dort mehr Gemeinsamkeiten zeigen. Das heißt, auf unsere erste Forschungsfrage lassen sich situierte, konstruierte Möglichkeiten unterscheiden. Können wir sagen, ja, wir haben 5 gefunden, es gibt bestimmt noch mehr, aber bei uns war das das Modell, was am besten zu dem Datensatz gepasst hat. Wir haben dann auch nochmal nach Zusammenhängen mit anderen Faktoren gefragt und ich möchte hier 2 vorstellen. Wir haben zum einen geschaut, hängt denn die Altersverteilung und die Klassenverteilung zusammen mit den Gruppen, die wir gefunden haben, und da gab es keine Zusammenhänge. Das heißt, diese Gruppen sind quer durch alle Klassenstufen oder Altersgruppen zu finden. Der einzige Zusammenhang, den wir hier gefunden haben, ist mit der Schulform. Also unten aufgetragen sind die einzelnen Gruppen und nach oben die Balken stellen da, wie viel Prozent von einer bestimmten Schulform in dieser Gruppe sind. Weiß ist die Bergrealschule, grün die Realschule und rot das Gymnasium. Und sehr deutlich ist, dass der größte Anteil an Gymnasiasten in diesen familienorientierten Gruppen ist, also dieser eher angepasste, unauffällige Typ von Junge, der sich den Erwartungen an ihn gut angepasst hat. Das andere, einzige andere wirklich stark heraustreffende ist, dass der Einzelgänger sich vor allem in der Bergrealschule befindet. In der Realschule sind das die niedrigsten Werte. Realschule, da finden sich vor allem die geselligen Freunde schwerpunktmäßig wieder. Aber das ist auch eine, also keine signifikante Unterscheidung. Die anderen waren signifikant. So, jetzt zum Zweiten. Wir wollen ja gucken, wie diese Männlichkeiten zusammenhängen mit Lern- oder Leistungskontexten. Und dazu haben wir ein Instrument genommen, das schon vorher die Skala zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation, SELMO wird sie abgekürzt. Die Skala geht der Frage nach oder versucht zu erheben, was ist einer Person in Lern- und Leistungskontexten wichtig. Das heißt, es geht um die Motivation von Personen. Und sie unterscheiden da vier unterschiedliche Aspekte, die dann jeweils mit einer Skala erhoben werden. Das eine sind die Lernziele. Also wie stark ist jemand orientiert, darauf etwas lernen zu wollen? Die Leistungsziele, was für eine, wie wichtig ist es einer Person zu zeigen, dass sie was kann oder zu verbergen, dass sie nichts kann? Also Annäherungsleistungsziele ist diese Orientierung zu zeigen, dass man was weiß und kann. Und Vermeidungsleistungsziele ist die Orientierung, Misserfolge zu meiden oder Situationen zu meiden, die potenziell zu Misserfolgen führen könnten. Und dann schließlich noch der Aspekt der Arbeitsvermeidung. Ich denke, das ist klar. Also wie stark ist die Orientierung, Arbeit überhaupt aus dem Weg zu gehen? Auch hier ein Beispiel für einige Items. Das Instrument arbeitet auch wieder mit dieser fünfstufigen Skala von Stimme überhaupt nicht zu, Stimme völlig zu. Und der Items zum Beispiel der Vermeidungsleistungsziele, also dieses potenziell Misserfolgssituationen aus dem Weg zu gehen, ist in der Schule geht es mir darum, dass andere Schüler nicht denken, ich sei dumm. Oder mich zu zeigen, falls ich weniger schlau bin als andere, oder nicht durch dumme Fragen aufzufallen. Das waren auch jeweils immer 6 Items für jedes von diesen vier, für diese vier Bereiche. Jetzt kommen wieder Schaubilder und die Schaubilder zeigen nun, wie sich die einzelnen Cluster innerhalb dieser Skalen verteilen. Gemessen wird das viel differenzierter, als ich das jetzt hier dargestellt habe, aber dieser Fragebogen ist normiert worden und durch diese Normierung ist es möglich, die Ergebnisse in etwas übersichtlicherer Form darzustellen. Das heißt, die Erfinder dieser Skala sagen, es gibt so etwas wie einen Durchschnitt. Die Hälfte einer Gruppe befindet sich immer in diesem Durchschnitt und dann gibt es 20%, die sind drunter und 25% liegen oben drüber. Das heißt, es gibt unterdurchschnittliche Werte, durchschnittliche Werte und überdurchschnittliche Werte. Und unsere Stichprobe entspricht sehr gut dieser Normstichprobe, deswegen können wir diese Beschreibung auch übernehmen. Diese erste Dimension sind die Lernziele. Eine hohe Lernzielorientierung wirkt sich positiv auf das schulische Engagement aus und man kann sagen, je höher die Lernzielorientierung, desto besser sind auch möglicherweise die Leistungen. Umgekehrt kann man sagen, unterdurchschnittliche Werte hier in den Lernzielen können die Ursache für geringes Engagement sein und damit auch für geringe Leistungen. Und es könnte dann zu einer Tendenz der Arbeitsvermeidung dann auch führen. Die Skala kommt gleich. Ja, was man hier sieht, die familienorientierten Schüler sind signifikant mehr durchschnittliche Jungen versammelt als in den anderen. Der Anteil der Überdurchschnittlichen ist der Unterdurchschnittlichen ist sehr, sehr klein. Im Cluster 2 sind deutlich mehr Unterdurchschnittliche, also in der Gruppe der starken Kerle sind deutlich weniger leistungsorientierte Jungen. Und die Gruppe 3 hat ein bisschen niedrige unterdurchschnittliche Werte, aber und ein bisschen erhöhte überdurchschnittliche Werte. In der Gruppe 5, das heißt der Gruppe der Einzelgänger, sind signifikant mehr unterdurchschnittlich leistungsorientierte Jungen zu finden. Dann für die nächste Skala die Annäherungsleistungsziele. Das heißt, Annäherungsleistungsziele nochmal zum in den Kopf rufen. Da geht es darum, wie sehr sind die Jungen motiviert, ihr Wissen und Können auch anderen gegenüber darzustellen. Und Studien haben gezeigt, dass eine starke Ausprägung in diesen Annäherungsleistungszielen unter bestimmten Umständen vorteilhaft sein sind, zum Beispiel wenn sie kombiniert sind mit einer hohen Werte auf den Lernzielen oder wenn ein Schüler hohe Fähigkeiten hat. Wieder ist der familienorientierte Schüler signifikant durchschnittlicher als der Gesamtwert. Die geselligen Jungen sind deutlich weniger unterdurchschnittlich und deutlich signifikant mehr überdurchschnittlich. Das heißt, die sind deutlich mehr daran interessiert, ihr Wissen und ihr Können andere gegenüber zur Schau zu stellen und da als kompetent wahrgenommen zu werden. Ja, und auch beim Einzelgänger, wie zu erwarten, denke ich, sind die Werte der unterdurchschnittlichen signifikant höher. Das heißt, auch im Hinblick auf die Frage der Außendarstellung von Kompetenz ist für diesen Einzelgänger das nicht wirklich eine relevante Frage. Jetzt zu den Vermeidungsleistungszielen, das heißt die Orientierung, Situationen möglichst aus dem Weg zu gehen, die schwierig werden könnten. Das gleiche Ergebnis wie bei den anderen Skalen auch, für die familienorientierten Schüler wieder signifikant durchschnittlich. Die im Cluster 2 der starke Kern ist ja deutlich signifikant überdurchschnittlich in seinen Werten, das heißt auch hier wieder der starke Kerl versucht zu vermeiden, Situationen, in denen er nicht brillieren kann. Das passt ja zu der Skala, die ich gerade eben vorher gesagt habe. Er sucht Situationen auch, in denen er Erfolg und erfolgreich sein kann und Wissen präsentieren kann und können. Im Cluster 5 wieder sind die Vermeidungsleistungsziele weit. Nee, das ist nicht richtig, kann ich nicht zurück. Also der gesellige Freund hat auch noch relativ hohe Werte in der Frage der Vermeidung von schlechtem Ansehen oder von Misserfolgssituationen nach außen. Das letzte ist die Skala der Arbeitsvermeidung. Auch hier wieder der familienorientierte Schüler signifikant im Durchschnitt. Der starke Kerl signifikant weniger durchschnittlich und deutlich überdurchschnittlich. Das heißt, die Gruppe der starken Kerle versucht, Arbeit zu vermeiden. Signifikant eher zu vermeiden. Der Gruppe der individuellen Jungen ist es so, dass die Werte für unterdurchschnittlich signifikant sind. Das heißt, da ist die geringste Arbeitsvermeidungsorientierung von allen Gruppen. So, das waren jetzt die Skalen nebeneinander. Ich möchte an zwei Beispielen noch zeigen, wie man das auch betrachten kann innerhalb einer Gruppe. Also das heißt, der nächste Überblick ist, was für Ergebnisse in der Gruppe der starken Kerle in diesen unterschiedlichen Skalen vorkommen, weil das gemeinsame Auftreten unterschiedlicher Ausprägungen auch wieder eine bestimmte Interpretation zulässt. Und zwar haben Studien gezeigt, dass wenn die Vermeidungsleistungsziele und die Arbeitsvermeidungstendenz sind, das sind die ersten beiden grünen oder die ersten beiden Päckchen werden, wenn die deutlich über den Lernzielen und den Annäherungsleistungszielen liegen, dann ist das ein starker Indikator für Motivationsdefizite. Und damit kann auch darauf geschlossen werden, dass eine negative Auswirkung auf die Leistungsentwicklung hat. Also hier für die Gruppe der starken Kerle zum Beispiel. Und dann habe ich noch überdurchschnittlich und eh bisher immer rot waren. Hier sind die Vermeidungsleistungsziele und Arbeitsvermeidung auch hoch, wie gerade eben, aber die Annäherungsleistungsziele sind überdurchschnittlich, signifikant überdurchschnittlich. Das heißt, Studien haben gezeigt, diese Annäherungsleistungsziele gehen meistens einher mit guten Noten. Das bedeutet, in dem nächsten Schritt, man kann also diese Skalen nicht einzeln betrachten, man muss sie immer zusammen betrachten, um eine Prognose abgeben zu können oder um einen Indiz dafür zu haben, wie die Auswirkung sein könnte für schulische Lernleistungsorientierung und damit auch für mögliche Leistungsentwicklung in der Schule. Komm zum Fazit. Also unsere beiden Fragen konnten wir so beantworten. Es gibt wohl einen Zusammenhang zwischen Männlichkeiten und Schulart. Wir können unterschiedliche Männlichkeiten unterscheiden und es gibt da einen Zusammenhang. Und die Lern- und Leistungsmotivationen zeigen einen deutlichen Zusammenhang mit diesen unterschiedlichen Formen von Maskulinität. Das heißt, es kann darauf geschlossen werden, dass auch die Schulleistungen zusammenhängen mit der Art und Weise, wie Jungen Männlichkeit innerhalb der Schule situativ für sich leben. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Wir haben jetzt 10 Minuten Zeit für Fragen. Es war eine ganze Fülle an Daten, die hier vorgestellt worden sind. Sie können sich jetzt gerne mal an die Raumfrage wenden. Ja, wir haben sehr viel Zahlen und Ergebnisse gesehen. Was mich jetzt interessiert, wo ist jetzt wirklich der wirkliche Mehrwert von den Ergebnissen jetzt auch von meiner pädagogischen Praxis? Was fange ich mit dem an, was ich gerade gehört habe?
Also der eine deutliche Mehrwert liegt in der Intention, die wir hatten. Es ist möglich, differenziertere Aussagen zu machen, als nur zu sagen, die Jungen sind schlechter in Deutsch oder in Englisch und die Jungen sind besser in Naturwissenschaften. Und das Zweite schließt an das, was Frau Falschi-Wieland vorhin mit dem gendersensitiven Blick gesagt hat. Durch diese Fünfergruppierung ist zumindest das Angebot für eine Heuristik vorhanden. Also sie haben eine Sprache, unterschiedliche Maskulinitäten zu beschreiben. Und eine Begrifflichkeit zu haben, ist der erste Schritt, die eigene Wahrnehmung auch differenzieren zu können. Solange ich immer nur Maskulinität oder Junge als Beschreibungsmöglichkeit habe, ist es schwer, irgendwie in Worte zu fassen, wenn ich versuche, differenzieren zu schauen. Und das ist natürlich immer noch eine sehr grobe Heuristik, aber es ist immerhin eine.
Ja, mich würde aber daran anschließen, im Prinzip interessieren, was Sie auch einleitend gesagt haben. Es geht ja auch darum, die Daten dazu zu verwenden, Geschlecht zu dekonstruieren. Und da frage ich mich, also ich meine, solche Statistiken haben ja immer die große Gefahr zu reproduzieren. Das ist immer ein Problem, wir müssen wieder einteilen. Es ist unheimlich basierend auf den Stereotypen, wie wir überhaupt schon die Items bestimmen. Also das ist ja insgesamt in der Forschung und in diesem Bereich ganz besonders. Aber dann frage ich mich tatsächlich eben diese Transferleistung jetzt eben mit diesen Daten weiter umzugehen. Wie gehe ich damit weiter um, indem ich dekonstruieren will? Wann helfen Sie mir dann? Das finde ich interessant.
Also vorstellen kann ich mir, dass es für Schulen interessant ist, ihren Überblick zu haben über unterschiedliche Maskulinitätsformen, die bei Ihnen dominant vorkommen, um dann gezielter zu überlegen, wie kann man pädagogisch mit unterschiedlichen Gruppen unterschiedlich arbeiten. Aber generell ist unsere Intention ja gewesen, die bisher nur dichotom vorgenommene Unterscheidung in solchen quantitativen Studien irgendwie ein bisschen aufzubrechen. Und das, was es an Differenziertheit in ethnografischen oder anderen qualitativen Studien gibt, hineinzubringen, auch in die Beschreibung von größeren Gruppen. Und vorstellbar ist dann, wir haben das jetzt kombiniert, unseren Fragebogen mit dieser Lern- und Leistungsmotivation, aber es sind ja viele andere Kombinationen auch denkbar, die man damit erleben kann. Also wir haben nicht nach Schulleistungen wirklich gefragt, das wäre bestimmt auch interessant. Wir haben nicht gefragt nach, ich weiß nicht, Rassismuseinstellungen oder, also es ist ja alles denkbar, was ich kombinieren kann mit diesem Instrument, damit man wenigstens ein bisschen differenziertere Aussagen treffen kann, als nur diese, die Jungen sind und die Mädchen sind. Ist nicht befriedigend?
Ja, so halb, weil ich mich vor allem auch frage, wiederum, wie sind die Sozialisationsprozesse, damit es zu diesen auch differenzierten Männlichkeitskonstrukten kommt, die ja genauso Konstrukte sind und die genauso, also manchmal frage ich mich, es nur zu differenzieren, löst es ja überhaupt nicht auf. Also nur indem wir jetzt sagen, nicht mehr die Männer, sondern aha, du fällst jetzt in die Kategorie der, des Familientyps, bin ich ja wieder bei der Kategorie. Und da frage ich mich eben das Wichtigste finde ich, mit den Daten weiterzuarbeiten und zu sagen, und jetzt fängt wieder die Dekonstruktion. Aber ich habe auch keine Idee, wie genau.
Im Prinzip ist es eine Möglichkeit, auf den Weg differenzierter und mehr auf das Individuum gerichtet zu betrachten. Ja.
Erstmal vielen Dank für den lebendigen und trotz der großen Daten wieder auch fast fröhlichen Vortrag. Also hat Spaß gemacht zu sehen. Ich wollte die gleiche Frage wie mein Vorvorgänger auch stellen. Also ich fand Ihre Antwort sehr überzeugend. Also ich glaube, für die Unterrichtspraxis kann ich mir vorstellen, dass man in so einer etwas feineren Einteilung, die aber dann eben empirisch ein bisschen fundierter ist, schon auch im Alltagsrezeptur ein bisschen anreichern kann, welchen Schülern oder Schülerinnen man wie jetzt begegnet. Ich habe dann noch zwei andere Fragen, und zwar zu den Vermeidungslernzielen. Da kam jetzt nur vor, dass ob die Befragten versuchen, ein Unwissen zu kaschieren. Es kam nicht vor, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ob zum Beispiel sehr leistungsstarke Schüler versuchen, vielleicht ihre überdurchschnittlichen kognitiven Fähigkeiten auch zu verstecken, was wir auch häufig sehen, beispielsweise, dass die auf Tauschstation gehen, weil sie sich nicht als Streber exponieren wollen. Die erste Frage ist, ob das hier auch vorkam, weil das ist, was ich regelmäßig sehe, für mich auch nicht weiß, wie ich dem begegne. Meine zweite Frage haben Sie schon beantwortet.
Ich muss zugeben, ich habe danach noch nicht geschaut. Also, das wäre eine Frage der Interpretation unserer Daten. Von der Intention her, von der Intention des Selmo, also geht es um bei dieser Skala Vermeidungsleistungsziele wirklich nur um das Vermeiden von Misserfolg. Also das theoretische Modell, an das Sie anknüpfen, das Motivationsmodell, das da verwendet wird, sieht dieses Vermeiden, um nicht aufzufallen, als Kombination nicht. Aber denkbar ist es auf jeden Fall. Ja.
Ist es auch hier untersucht worden jetzt?
Wir haben einfach noch nicht alles ausgewertet. Also danach haben wir einfach noch nicht geschaut und das ist gut, dass Sie uns das sagen. Dann müssen wir das auf jeden Fall tun. Wir haben ja auch noch nicht danach geschaut, wie sich die unterschiedlichen sozialen Hintergründe in den Clustern wiederfinden. Auch das ist, denke ich, nochmal eine interessante Frage.
Wenn man fragt, ob die Fahrereignung überhaupt diese Auswirkung hergeben, das ist ja gar nicht klar.
Ja. Das ist eigentlich nicht die Intention, nee, die sind, also ich habe es ja vorhin gezeigt, die sind eher, ich möchte nicht zeigen, dass ich
habe.
Ja.
Also mir kommt gerade so ein bisschen die Problematik, dass ich mir denke, aber wenn ich diese Maskulinität kenne, ich habe nicht eine Analyse von meinen Schülern vorliegen. Und jetzt denke ich mir, wahrscheinlich ist er der starke Kerl. Wahrscheinlich ist er der Familienorientierte oder wahrscheinlich der Gesellige. Weil ich weiß, es gibt diese Unterteilung. Aber ich deute ja dann wieder und pauschalisiere vielleicht, weil ich auch eine bestimmte Vorstellung von diesem Stereotyp wieder habe. Das heißt, ich kann dem ja gar nicht gerecht werden, nur weil ich weiß, also als Lehrer, nur weil ich weiß, es gibt diese verschiedenen Maskulinitäten oder die potenziellen Maskulinitäten. Nur letztendlich habe ich ja keine Datenerhebung über meine Schüler, die gerade vor mir sind.
Ja. Also in der Formulierung haben Sie gerade eben gesagt, der ist der das ist das, was ich vorhin meinte mit den Wahrscheinlichkeiten. Unser Versuch ist, über die Skalen nicht Eigenschaften zu beschreiben, sondern dieses Doing Gender in der Situation irgendwie in Items zu fassen. Es ist uns nicht immer gelungen, dass den Kontext Schule da wirklich deutlich in den Items festzumachen. Aber die Intention ist schon, dass wir nicht, also unser theoretischer Ansatz ist nicht, dass wir sagen, ein Junge, der mit einer großen Wahrscheinlichkeit zu der Gruppe der Einzelgänger gehört, ist ein Einzelgänger, sondern diese Inszenierungsform, die sich da zeigt, ist eine, die mit großer Wahrscheinlichkeit in der Schule von ihm interagiert wird.
Ich hätte auch noch eine Frage, also ich bin jetzt gar keine Lehrerin, ich bin Mutter, aber also was ich jetzt ein bisschen schwierig finde für mich zu verstehen, ist, diese ganzen Punkte, die Sie da genannt haben, mit den Jungs, die kann man ja genauso transportieren auf Mädchen. Es geht auch viel um die Individualität. Das finde ich jetzt irgendwie, also ich hätte jetzt gerne dazu gesehen, wie wir es beim Mädchen auswählen, wo kann man überhaupt eher von Gleichen sprechen, weil es geht ja auch um Gleichen immer. Und warum, oder haben Sie jetzt nur die Jungs einfach genommen? Also, ne? Und dann noch die Frage, wo ist eigentlich die Mutter? Ich meine, so nach Mann oder nach dem Vater kann ich fragen, nach der Freundin, besten Freund, was gibt es für einen Grund, dass Sie die Mutter nicht genannt haben? Würde mich auch noch interessieren.
Die kommt in der Familie auch in die Uhr vor. Also die Frage nach dem Mädchen. Im Prinzip ist das einfach eine andere Forschungsfrage. Wir sagen durch diese Beschreibung nicht, dass Mädchen so nicht auch sein können. Wir haben nur die Jungs untersucht, wir können nur über die Jungs etwas sagen. Und weshalb wir sie ausgesucht haben, ist, weil wir uns vorher sehr intensiv mit qualitativen Studien über Jungen beschäftigt haben und gedacht haben, dass es da gibt es so viel Material mittlerweile und so viele Dimensionen, die da beschrieben werden, also zum Beispiel die Bedeutung des Vaters für einen Jungen oder die Bedeutung einer besten Freundin für bestimmte Jungen, dass sich das doch eigentlich in ein Instrument umsetzen lassen müsste. Man kann bestimmt das Gleiche auch für Mädchen machen. Da müsste man sich da mit Studien beschäftigen, die sich mit Mädcheninteraktionen auseinandergesetzt haben und möglicherweise kommen ähnliche Bereiche, Themenbereiche vor, die dann befragt werden. Ja, aber also darüber können wir eigentlich keine Aussagen machen, das ist eine andere Studie. Vielleicht nochmal zu dem, Sie als Mutter oder vorhin die Frage, was mache ich denn mit meinem Schüler? Es ist immer schwierig von der quantitativen Studie, die eigentlich nur Wahrscheinlichkeitsaussagen über eine große Gruppe macht, auch individuell Personen zu schließen. Also da wäre ich auch generell vorsichtig damit, weil das dann sehr schnell wieder zu Festschreibungen von einzelnen Personen kommt. Und man ist geneigt, das dann als der ist zu fassen, also als festen Charakter oder Eigenschaft zu fassen. Deswegen finde ich das wichtig, nochmal zu betonen, dass es eine Heuristik, um dieses männlich-weiblich-Bild zu öffnen auf dem Weg hin zu einer größeren Differenzierung.
Da wollte ich mich im Prinzip anschließen. Ich finde das auch total wichtig zu betonen. Und vor allem, eben weil es eine Inszenierung ist und es ist auch eine Momentaufnahme und es ist eine spezifische Strategie, wo man sich fragen kann, warum wird zum Beispiel gerade von Jungs dieses Spektrum an Strategien überhaupt gewählt, woran liegt das? Und ich finde, sobald man es in die Praxis transferiert, ist es automatisch eine Festschreibung und macht es im Prinzip noch viel schlimmer, weil man dann das Gefühl hat, dass man jetzt pädagogisch professionell festschreiben darf, weil jetzt habe ich nämlich nicht mehr du als Junge, sondern du als und bin dann noch in der Unterkategorie. Das finde ich wirklich sehr gefährlich.
Got it.